Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge ohne Scheiß
mit Klimemann.
Heute mit einem ganz besonderen Gast. Magst du dich vorstellen?
Hallo, ich bin Shador.
Du bist sehr nah am Mikro.
Ja, sorry. Ist gut. Ich freue mich, hier zu sein.
Ja, wir freuen uns, dass du da bist. Ist dein erster Podcast, ne? Den du so aufnimmst.
Ja.
Wieso, cool. Deswegen habe ich Ara. Ara ist die Gechillte von uns. Ich werde so, Gast.
Ja, du bist tatsächlich unser zweiter Gast. Deria war unsere erste. Mhm. Da saßen wir noch auf dem Sofa mit den Mikros in den Händen. Mhm. Jetzt sind wir viel professioneller und haben so Ständer. Und zwar keine.
Die keine. So Metallstäbe im Gesicht. Genau.
Ja, ist profesh hier, auf jeden Fall.
Ja.
Muss sein.
Stimmt. Genau, und wir haben dich gesehen auf der Gedenkdemo für Hanau. Und zwar hast du da gerappt, gesungen. Mhm. Und wir waren so berührt davon, dass wir dir eine Nachricht geschrieben haben. Und das ist super cool, dass du die angenommen hast. Und haben wir uns auf den Chai getroffen und dass wir jetzt hier sind und sitzen und du auch ein bisschen was darüber erzählen kannst. Aber wir auch über alles mal irgendwie so ein bisschen reden, was uns auch auf dem Herzen liegt diese Woche.
Mhm. Es war ja genug los, von daher.
Voll, ja, danke für die Einladung. Ich habe mich mega gefreut, einfach so eine Nachricht zu bekommen und so, hey, wir machen auch irgendwie haben ein Projekt und fanden deine Sache nice und würden gerne mit dir quatschen.
Der funny Story, als du uns zurückgeschrieben hast, Ara und ich waren am Laufen auf der Hermannstraße, also gehen, wir sind nicht gerannt, wir waren am Gehen. Und wir haben deine Nachricht gesehen und wir haben beide so gelesen an einem Handy und waren so, oh, okay, er sagt ab. Und haben wir gesehen, dass du zugesagt hast. Und wir sind richtig ausgerastet und hinter uns war so ein Café mit so 5 türkischen Opas und die sind mit uns ausgerastet.
Ja, aber warum dachtet ihr, ich sag ab?
Weiß ich nicht, ich glaube so eine Grundangst, oder? Dass wenn man Menschen irgendwie kontaktiert, dass man nicht cool genug ist oder die keinen Bock haben oder auch einfach keine Zeit.
Ja, okay.
Hallo, du machst voll nice Musik. Da kann man schon mal von ausgehen, dass du komplett ausgebucht bist von daher.
Ja, also ja, stimmt. Ich kann es auch verstehen. Wahrscheinlich hätte ich auch gedacht, hätte ich jemand angefragt. Okay, die Person sagt ab. Ist auch so ein Mindset, ne, was man so oft hat.
Ja.
Ja, voll. Und wir kannten uns halt gar nicht, ne? Das war so ein bisschen das, wovor ich Angst hatte. Dieses, okay, denkt der, wer sind wir überhaupt so?
Wer sind diese Weiber?
Ja. Nee, ich habe mich... Also ich habe das dann natürlich direkt angeguckt, so, ne? Mhm. Weil man muss ja auch erstmal abchecken, so, wer ist das?
Dass ich glaub, du danach noch Ja gesagt hast, props to you.
Ja, ich glaube, es war direkt diese Folge mit Daria, ne? Mhm. Und ich lag halt krank zu Hause und ihr hattet, ich habe reingehört und war so, ah, okay, dann höre ich mir das jetzt an. Und dann hattet ihr über euren Merch gequatscht, mit den Schlüsselanhängern, Tassen, mit Migranamen. Ja, und ich fand's mega witzig. Nur weil ich direkt so, ja,
das cool. müssen wir mal umsetzen.
Voll.
Ja.
Ich bin immer noch dafür. Tassen, Schlüsselanhänger, Kissenbezüge.
Alles, was geil. Man, ja. Ich bestick die dann. Dann gibt's so einen Kissenbezug im Jahr.
Ja.
Ja. Aber, genau, Hanau-Demo. Für dich ja ein besonderer Auftritt. Willst du drüber reden?
Ja, voll, gern. ja, Hanau-Demo war mega krass. War, also ich glaube, am Abend bin ich immer nach Hause gekommen. So mit ganz vielen Friends und ich habe ja auch am Tag danach Geburtstag so und kurz vor null sind wir so nach der Demo und so nach Hause gekommen. Und ich war so mega platt und dachte mir so, wow, das war, glaube ich, der aufregendste Tag meines Lebens bis jetzt. Weil Hanau für mich einfach so voll der einschneidende Tag damals war, so für viele, glaube ich. Mhm. Und für mich auch so ein bisschen der Beginn von, ja, auch meiner Musik. Mhm. Also ich habe davor schon so Musik gemacht, aber ich habe da das erste Mal Texte geschrieben. Mhm. Und die Musik, so wie ich sie heute mache, hat da so voll angefangen. Und dann 4 Jahre später dann irgendwie in Berlin vor diesen mega vielen Menschen diesen Song, genau das halt damals dieser Song entstanden, 2002. Und den halt spielen zu können und irgendwie meinen Teil zum Gedenken beizutragen und auch zum Kampf irgendwie so. Und ja, ich habe irgendwie krass Community gefühlt an dem Tag und war so, boah, es geht. Ja, und halt, keine Ahnung, ich glaube davor, das war das Größte, wovor ich gespielt habe, waren so 40 Leute.
Das ist auch schon viel.
Ja.
Und dann hieß es irgendwie so, ja, da waren 10.000 Leute.
Es war noch echt krass, so viele.
Ja. Ja.
Krass. Mir gar nicht aufgefallen. Aber ich habe auch nicht so oft nach hinten geguckt.
Ja, ich fand es total krass.
Ja. Ja, dieses Community-Gefühl, das habe ich auch total gefühlt. Weil wir waren ja auch davor auf diese Demos gegen AfD. Und alle, die so vom Bundestag waren. Und da hatte ich das zum Beispiel gar nicht.
Ah,
ich hatte
Hand auch in Hand so, gegen rechts.
Genau, ja. Ich hatte auch so extra meine Kufir an und wollte so halt so ein bisschen das representen. Wir kamen da an bei dieser, wie hieß das, rechts, Mauer gegen
Hand
rechts.
Hand in Hand.
Hand in Hand. Und da wurden direkt so Pro-Palästina-Demonstranten auch festgenommen und alles. Das heißt, hat schon so scheiße angefangen.
Ja.
Dann standen wir da und irgendwie, weiß ich nicht, hatte man nicht so dieses Gefühl von, ey, wir sind hier eins, sondern ich dachte mehr so, okay, ich bin jetzt so, wir sind jetzt so diese zwei Migras so inmitten von so veganen Mamis, was halt auch nicht schlimm ist, aber da fand ich das halt nochmal krasser auch zu merken. Ja. Ist kein Hate an vegane Mamis, wir lieben euch.
Nee, ja, also ich habe das, für mich war, als es diese Ankündigung gab für diese AfD, hieß es Brandmauer gegen rechts oder so?
Irgendwie so. Naja, irgendwas egal. Gegen rechts, Hand in Hand, Mauer.
Ja.
Ich habe das, ich weiß noch, ich saß zu Hause mit einer Freundin und wir haben das so gesehen auf Insta und ich meinte so, ah, das wird bestimmt richtig komisch.
War's mal.
Ja, und dann aber so, nee, komm, ist doch eigentlich voll cool so, dass jetzt so viele Leute aufstehen und alle haben so angefangen zu sagen, so, ey, dieses AfD-Treffen da auf diesem Schloss oder wo die waren, endlich stehen so viele Leute auf und so. Und ich war so, ja, aber wofür stehen die auf? Um halt irgendwie selber sich ein bisschen zu beruhigen, so. Ja, ich habe das irgendwie schon so ein bisschen gerochen, dass das gerade so, ja, Palästina-Solidarität da so literally auch echt bespuckt wurde.
Ja.
So.
Ja, direkt bevor wir überhaupt am Protest waren.
Ja, ne? Und auch davor, die Demos, ne? Das, da war ich nicht, aber da habe ich auch gehört, dass da irgendwie Leute festgenommen wurden und so, ne? Ja. Richtig krass.
Ja.
Voll, und ich meine, die Hanau-Kundgebung und Demo von Migrantifa, die haben ja irgendwie ganz klare Stellung bezogen und haben halt gesagt, so, ey, Antirassismus ist für uns ein Kampf, der hört nicht außerhalb von Hanau oder von Deutschland auf. So. Das ist alles eine Kontinuität und die lässt sich auch in Palästina finden. Deswegen ist es wichtig, diesen Space auch dafür irgendwie zu nehmen. Und ich fand, sie haben das echt schön gemacht auch. Also es war jetzt nicht, also ich fand, sie haben sehr so den Platz auch gelassen fürs Hanau-Gedenken. Und ich hatte das Gefühl, hey, wir sind auf jeden Fall hier zum Gedenken und es geht um Hanau. Und gleichzeitig aber haben wir auch unseren Wut der letzten Wochen, der letzten Monate, den wir irgendwie kämpferisch auf die Straße tragen konnten. Und ich fand es zwar eigentlich sehr schön.
Ja, also, ich fand, die einzigen, die das ja verändert haben, war die Polizei am Ende, ne? Also man hatte ja nicht mehr diese Gedenkstelle. Die wurde ja auch noch so am Rand getan, obwohl die ja eigentlich was Schöneres machen wollten. Und dann, wie oft irgendwie die Veranstaltung verzögert wurde und wie oft die diese auf Auflagen auch vorlesen wollten. Also es ist echt krass. Ich dachte mir, okay, das ist so ein emotionaler Tag und irgendwie jetzt auch in diesem ganzen AfD, was weiß ich was, rechter Scheiß. Und dann hast du so eine schöne Gedenkdemo eigentlich organisiert und musst dich halt mit der Polizei rumschlagen, obwohl Hanau ja auch so krass eskaliert ist, weil Polizeiversagen war und dass man da nicht so ein Bewusstsein geschaffen hat und irgendwie mal zu sagen, okay, wir lassen diese Leute auch jetzt einfach mal trauern und gedenken und sich einfach gut fühlen, weil da waren ja auch andere total schöne Künstler, da waren ja eine türkische Musikerin, was war da eine Tanzgruppe von dem, wie hieß das, Theater?
Theater X,
genau. Ja. Und das war ja dann alles so voll gedings und dann, weiß ich nicht, also es hat mir nochmal gezeigt, wie dieses Gefühl, dieses Gemeinschaftsgefühl, was wir gefunden haben oder was ich gefühlt habe auf der Demo, wie man das irgendwie einfach nicht versteht. So, die Polizei versteht das nicht, so die Mehrheitsgesellschaft versteht das nicht, keine Ahnung.
Ja, die verstehen das schon, aber die verstehen das falsch, oder? Also ich finde, das hat man jetzt auch wieder am Wochenende gesehen mit dem Palästina-Kongress. Auf 250 Menschen, die teilgenommen haben, waren ja im Raum, haben wir ja gestern auch drüber geredet, im Raum gefühlt mehr Polizei als Teilnehmende. Mhm. Also dass dieses Gemeinschaftsgefühl als Gefahr wahrgenommen wird, anstatt zu sehen, hey, da sind Menschen, die empfinden Schmerz und Wut und sind halt füreinander da. Und das war ja bei Hanau auch so. Und das wird aber sofort als Gefahr eingestuft. Mhm. Also du hast ja eine ganz, kannst auch ins Mikro husten.
Ich schneide das raus.
Das will ich nicht rausschneiden. So viel Talent habe ich nicht. Nee, also ich glaube schon, das wird wahrgenommen, aber halt nicht, wie wir das wahrnehmen. Ne? Wir nehmen das komplett anders wahr. Aber ich fand es auch krass. Was ich halt an diesen Demos gegen rechts richtig dumm fand, ist, dass zum Beispiel in Potsdam war ja dann auch Olaf Scholz und Annalena Baerbock, die waren ja auch da auf der Demo. Und haben mitdemonstriert und war so, Leute, ihr könnt doch was machen. Mhm. So, ne, wirklich, du, Olaf, kannst was machen. Aber du stehst einmal da und eigentlich hat er sich ein bisschen schämen sollen. Vor allem, weil er davor auch, was war das, Spiegel oder wo er abgebildet war.
Mhm, ja. Wir müssen im großen Stil abschieben.
Ja, und dann gehen die auf so eine Demo und sollen sich ein bisschen schämen.
Krass frecher Move, finde ich.
Voll.
Das ist so ein richtiger Mittelfinger einfach. Ja.
Hauptsache AfD. Die sind ja nicht mal das, also die sind schon das Problem, aber wir haben ja ein viel größeres gesamtgesellschaftliches Problem und das zeigt ja dann, wenn die da, und so war das ja auch auf der Demo gegen rechts, wo wir dann waren vom Bundestag. Mit das zum Beispiel, als, da haben wir ja letzte Woche drüber geredet, ne, dass da war eine schwarze Frau von irgendeiner Organisation und die hat gesprochen und vor uns haben halt, ja, aus Brandenburg und vor uns haben halt so ältere weiße Damen haben halt so die belächelt und so gelacht und ihre Euphorie belacht und ihre Wut. Und ich war so, Leute, ihr seid zwar hier, aber ihr merkt es einfach gar nicht.
Ja.
Es war richtig schlimm, es hat richtig wehgetan, da zu stehen. Und alle auch so weit weg voneinander. Ne? Ja. Auf der Hanau-Demo war man so nah ineinander und auch so angenehm und du hast dich nicht eingeschränkt gefühlt oder so. Und da war halt wirklich so, wir bleiben alle 5 Meter voneinander entfernt. Richtig unangenehm. Ja.
Ja, ich glaube auch so ein bisschen die emotionale Tragweite oder so die Tragweite ist ihnen auch nicht so bewusst.
Mhm.
Also ja, allein so, ne, wenn man so sieht, diese Anti-AfD-Demos, das sind halt Familienausflüge für viele so.
Schon.
Davor, ich meine, ne, wir basteln auch Schilder und Plakate vor Demos, ne, mit irgendwie Sprüchen, aber also dann gab es das, ne, dass man auch auf Social Media davor gesehen hat, dass es irgendwie teilweise TikToks gab, wo es darum ging, so okay, also ne, auch irgendwie so öffentliche Sender wie Funk oder so, die gesagt haben, so hey, hier dein witziges Spruchplakat für die Anti-AfD-Demo am Sonntag.
Nein.
Ja.
Was?
Anleitung, Alter, für wie man witzige Sprüche machen kann, also ne, dass du halt auch so siehst, so ey, klar,
Quality
ich gehe da am Sonntag halt hin,
ja,
dann mache ich ein schickes Foto mit mir und meinem, keine Ahnung, Nazis fressen auch Döner. Shit, so.
Ja, ist ja so.
Ja, also einfach, und wir gehen halt auf die Straße, weil, ja, wenn wir es nicht machen, wissen wir halt, dass, wenn wir nächste Woche irgendwie in eine Bar gehen können, könnten wir halt diejenigen sein.
Ja. Voll.
Die halt ja, abgeknallt werden.
Mhm. Ja.
So, ne? Und einfach dieser Unterschied, glaube ich. Das ist denen irgendwie, glaube ich, nicht so bewusst.
Es waren ja nicht nur öffentlich-rechtliche, sondern als du TikTok gesagt hast, musste ich direkt dran denken, weil ich hatte das Ara auch schon mal erzählt, aber auf TikTok gab es von diesen ganzen Demos gegen rechts so OOTDs, ne? So, was ziehe ich jetzt an zur Demo? Es waren halt, das habe ich dir erzählt, es waren so Girlies.
Was habe ich verdrängt, ey.
No hate to them. Aber es waren halt so Girlies in Berlin, die waren so, get ready with me for Anti-AfD-Demo. Ich so, nee, ungern tatsächlich. Ja. Aber es war halt so wirklich, und dann halt wirklich, wie du halt ein normales get ready with me machst. Und ich war so, das ist ganz woanders irgendwie bei mir angeordnet. Ich würde dafür kein Get Ready With Me machen.
Ja. Genau, ich hatte halt voll viele, ich weiß nicht, ich bin mir auch noch so ein bisschen unsicher, ich hatte voll viele Diskussionen auch mit Leuten darüber, weil ich irgendwie, ich bin generell jemand, der, glaube ich, viel hatet. So. Und ich habe einfach sehr viel gehatet über diese Demos und also so auch, ne, so unter Freunden, Freundinnen und so. Und ich war voll so, boah, nee, das ist doch alles scheinheilig. Ja, und bin da oft in Gespräche gekommen, wo Leute meinen so, ey, aber am Ende des Tages sind da Millionen von Menschen gegen rechts auf der Straße und so. Und ich sehe das total. Und ich finde es ja natürlich auch gut, ne? Also es wäre noch schlimmer, wenn an den Sonntagen die Straßen leer gewesen wären. So. Aber ich habe dann immer so ein bisschen Bedenken, dass das für die Leute, die dann dorthin gehen, das war's dann. Ich gehe am Sonntag zur Demo, ich mache jetzt was gegen rechts. Unsere Demo, wo wir waren, ist jetzt irgendwie 2-3 Tage ein bisschen im Fernsehen. Und dann ist wieder gut. So, dann gehe ich nach Hause. Aber so wirklich die richtige Auseinandersetzung, was tue ich in meinem Leben, um diese Normalität zu ändern? So. Ich glaube, dass da so weit geht es halt nicht. Und deswegen habe ich so, habe ich manchmal das Gefühl, dass es sogar wirklich kontraproduktiv teilweise ist.
So dieses Reinwaschen, meinst du? Dass man sich so...
Genau, ja, genau. Also dieses Halbherzige, so dieses so, keine Ahnung, so ein bisschen so wie Schule ohne Rassismus oder sowas, ne? Das sind ja so...
Aber mit Courage. Boah.
Nee, boah, das finde ich ja ganz schlimm.
Da waren so bei uns zwei Leute drin, ich weiß nicht, sadly enough. Egal, ihr kennt das Paar nicht, aber es ist lustig. Aber die waren da drin.
Ich finde, das macht ja auch keinen Sinn, wenn du sagst, Schule ohne Rassismus, dann sprichst du ja die ganzen Rassismus-Erfahrungen ab von denen, die das erleben. Ja,
voll.
Sag doch so, ja, man merkt so, von wem das Konzept so ein bisschen kommt. Also vor allem jetzt so im Bildungsbereich, wo ich auch so jetzt so ein bisschen drin bin, das kritisieren gerade alle.
Das ist ja...
Aber alle, die halt Migras sind, ne, muss man auch dazu sagen. Und das finde ich halt krass, weil ich denke mir auch, ja, wollen so Leute, die auf so Anti-AfD-Demos gehen und dann nur so Plakat zeigen und so, wollen die das überhaupt verstehen? Weil ich habe auch Kommentare gelesen und auch mit einer Freundin geredet, die war so, seid doch dankbar, dass wir überhaupt auf die Straße gehen. Weißt du, so, seid doch happy, dass überhaupt was gemacht wird und da diesen Horizont zu haben und auch mal diese Empathie, um vielleicht auch mal unsere Perspektive zu verstehen. Ich weiß gar nicht, ob das viele Menschen haben heutzutage. Ich glaube nicht. Ob die diese Kapazität haben, das verstehen zu wollen.
Kapazität.
Vielleicht bin ich auch zu negativ gerade, was das angeht, aber ich zweifle gerade echt ein bisschen.
Nee, aber das mit dem hier Schule ohne Rassismus und das ganze Narrativ, das ist ja genau das, worüber wir letzte Woche geredet haben, nach meiner Supervision auf der Arbeit, die mich bis heute noch aufregt und wütend macht. Deswegen I feel the hate. Aber das war ja genau das Problem, ne? Die kommen alle so aus so einer Position raus, ja, aber wir wollen ja keinen Rassismus, wir wollen keinen Sexismus. Und das ist ja auch schön, ich will das ja auch nicht. Aber ihr müsst halt auch was dafür machen und ihr müsst einfach wahrnehmen, dass es das gibt und zu welchem Grad gibt es das? Und es ist halt nicht nur dieses, okay, bei uns sagt an der Schule niemand das N-Wort oder beschimpft irgendwen und dann hast du eine Schule ohne Rassismus, so as if. Das, so funktioniert es einfach nicht. Aber das ist halt genau dieses Reinwaschen, ne? So, oh, wir haben jetzt eine, ich bleibe jetzt bei dem Thema, aber dann bei dem Beispiel, aber dann hat man halt eine AG und dann ist cool, dann haben wir so unseren Teil gemacht. Aber dass irgendwer sitzen bleiben muss, weil er fehlende Sprachkenntnisse hat oder einfach nicht so gefördert wird oder jemand...
Oder abgestempelt ist.
Oder abgestempelt ist oder jemand, der eigentlich viel weiter sein könnte in der Schule, aber wegen Asylstatus oder was weiß ich, einfach nicht in die Klasse kommt, wo die Person hin sollte. Das passiert dann halt immer noch, obwohl man diese nette AG hat. Und das ist ja das Bescheuerte.
Ja.
Ja, das wird halt auch so, also die Sachen, so ein bisschen so mein Einblick, nicht so... ab und zu bekommen habe, sind halt auch noch so Prestigeprojekte, ne, von SchulleiterInnen so, die sagen so, hey, okay, während meiner Zeit wurden wir zum Teil dieses Bündnisses, so, anstatt halt, und dann, ne, da steckt ja auch Geld drin, also jemand bearbeitet das ja und so, und dieses Geld könnte man auch sehr gut in antirassistische Bildungsarbeit für LehrerInnen und ErzieherInnen stecken, so. Sollte man eigentlich mehr so.
Ja,
voll. Ich glaube, es ist aber, glaube ich, schwer, zu verstehen, dass man vielleicht doch irgendwie Rassismus in sich hat. Also ist ja so, ne? Wir wachsen ja auch alle mit Stereotype und so auf. Das 100%. Ist ja leider so in der Gesellschaft. Und da erstmal hinzukommen, um zu sagen so, aha, vielleicht denke ich bin nicht rassistisch, aber eigentlich habe ich das immer noch in mir und ich müsste viel kritischer mit mir selbst sein und mit meiner Sichtweise. Das finde ich irgendwie, weiß ich nicht, das sehe ich irgendwie sehr selten. Das hat man ja auch bei Black Lives Matter gesehen, dass dann viele so waren, ah ja, okay, jetzt poste ich mal eine schwarze Kachel und dann ist gut und weiß ich nicht, aber
ja, oder
das so richtig zu verinnerlichen.
Ich glaube, das ist auch so, ja, das ist ein bisschen das Problem mit all den Beispielen, über die wir jetzt schon geredet haben. So. Man sieht Rassismus immer so als dieses Ding. Keine Ahnung, was es eigentlich ist, aber alle sind so, ja, ne, wenn man irgendwie aufgrund seiner Hautfarbe irgendwie diskriminiert wird oder sowas. Ne? Das ist so dieses Bild von Rassismus für Leute. Das ist aber sowas, was so ein Ding von damals. Früher wusste man es noch nicht besser und da gab es Rassismus. Und wenn es heute noch Rassismus gibt, dann liegt es nur daran, dass die Leute nicht genug gebildet sind.
Voll.
Und ich glaube, sehr viele Menschen heute, auch so Mittelschichtsmenschen und so, sind so, naja, aber ich bin ja gebildet, ich habe ja irgendwie studiert, ich verstehe, was Rassismus ist, deswegen kann ich nicht rassistisch sein, weil ich bin schlau.
Ja, voll, so, ey. Ne?
Ich kenne ja die Definition.
Genau.
Ja.
Safe. Ich habe eure Folge gehört.
ich war sehr wütend letzte Woche.
Ja. Nee, voll. Und ich glaube, das ist halt in all diesen Beispielen halt der Fall. So, dass man halt nicht checkt, okay, ja, Rassismus ist irgendwie ein System und ich muss mich mit mir selber beschäftigen.
Ich weiß nicht, ich finde es aber trotzdem immer noch krass, wenn ich so überlege, das habe ich ja letzte Woche auch gesagt, wie sehr, ich meine, wir machen das in unterschiedlichen Formen, ne? Also zum Beispiel Ara und ich haben auf der Arbeit jeweils in unseren eigenen Kontexten das angesprochen oder ich hab geweint von meiner Geschäftsleitung. Habe ich mich vor ihr emotional so richtig so ein emotional Striptease gemacht, um halt zu zeigen, hey, das ist ein krasses Problem, wir müssen darüber reden, wir müssen damit umgehen und das kann nicht so weitergehen. Und es gibt ja andere Outlets, ne? Es gibt Menschen, die schreiben genügend Bücher darüber, es gibt Menschen, die machen Musik wie du und verpacken das und kommunizieren das. Und Leute hören sich das an und dann ist aber auch wieder gut so. Ich verstehe, glaube ich, immer noch nicht, wie das so einfach an einem vorbeigehen kann, weißt? Ich muss dazu sagen, ich habe mir heute sehr viele rechtsextreme Kommentare durchlesen müssen. Und dann dachte ich so, ich mache mal ein bisschen Counterprogramm. Dann habe ich deine Musik angemacht. Und dann habe ich erst mal angefangen zu weinen, weil ich das so richtig gefühlt habe. Ja, es war halt Ultra-Kontrastprogramm und ich weine auch sehr viel, muss man dazu sagen. Aber ich frage mich immer, ja, ich fühle das. Ich habe nicht mal so viele krasse Dinge erlebt, halt so immer unterschwellig. Gut, wir haben darüber geredet, aber egal. Aber ich verstehe nicht, wie man sowas hören kann oder Menschen zuhören kann oder Bücher lesen kann und dann nach Hause geht und sich denkt, okay, ja, cool. Es geht so an dir vorbei. Dieses an mir vorbeigehen, das verstehe ich nicht. Weil an mir geht es ja offensichtlich nicht vorbei. Aber ich glaube, dafür fehlt mir extremes Verständnis, zu verstehen, wie man so viel konsumieren kann. Und so viel ist da auf sozialen Medien. Tolle Menschen, die Bücher schreiben, die Musik schreiben, die sich öffnen, die auf Panels sitzen und trotzdem haben wir immer noch das gleiche Problem und einfach eine fehlende Empathie. I don't know.
Ich frage mich, ob das wirklich, also ob wirklich die Leute so an alles rankommen. Also ich glaube, Menschen, die sich sehr wenig mit diesem Thema beschäftigen, kommen wahrscheinlich auch nur an antirassistische, an sehr oberflächliche antirassistische Bildung.
Voll.
Also und geben sich, glaube ich, auch sehr schnell zufrieden mit einer, ich nenne es jetzt mal, weniger radikalen Haltung. So. Und dann gucke ich irgendwie eine Person, die sich gar nicht damit auseinandersetzt, guckt einen Fernsehbeitrag und da sagt eine Person im Fernsehen, ja, Rassismus ist schlecht. Und das so, ah ja. Aber that's it, da stimme ich zu.
Ja, voll.
Aber so wirklich diese Themen von Menschen, die selber Rassismus erfahren, die wirklich berühren, ne, und die irgendwie richtig unter die Haut gehen, so auch gerade, ich glaube, künstlerische Umsetzung dieser Themen, bis du da halt auch rankommst, ne, also Ich will jetzt hier niemanden. Also ich glaube schon, dass das, was sozusagen, wo ich dir zustimme, ist voll so, wie kann das an dir vorbeigehen, dass du nicht denkst, okay, krass, hier ist eine Fehlstellung in der Welt und ich will darüber mehr wissen, weil ich will das komplett verstehen, damit ich was ändern kann. Ich glaube, dieser Schritt, ne, dass man irgendwie was sieht oder liest und sich nicht denkt, so, wie abgefuckt kann die Welt sein? Wie kann ich mich damit zufrieden geben, jetzt nicht, keine Ahnung, mich die nächsten 10 Wochen nur damit zu beschäftigen? Da muss man auch die Zeit haben für so. Ja.
Voll. Ja, ich glaube, meine Erwartungshaltung ist einfach zu groß. Ich meine, ich rede ja auch, jetzt mal ich spezifisch, rede ja auch von einem Kontext, wo Menschen eigentlich die Zeit und Ressourcen haben, sich damit auseinanderzusetzen und auch zu dem Thema arbeiten. Ne? Ich meine, so zivilgesellschaftlicher Sektor, ich bin immer noch auf Events teilweise und bin so die einzige Migra und ich bin ja gar nicht mehr so krass von außen, dass man denken würde, oh, die ist Ausländerin. Und dann musst du das so, hast du das Gefühl, haben wir ja oft drüber geredet, dieses Überrepräsentieren. Was ich meine, das ist ein Kontext, wo sehr viel Zeit, Privileg und ja auch an den Themen gearbeitet wird. Und da sind ein paar tolle Menschen und sehr viele tolle Menschen, glaube ich. Aber dass selbst in diesem Kontext sich nicht damit auseinandergesetzt wird. Ne? Wenn ich jetzt woanders, weiß ich nicht, von meinem Dad rede, also von meinem Vater, und der den ganzen Tag auf dem Feld ist und so. Und selbst der ist teilweise, gut, der sagt auch sehr fragwürdige Dinge. Sehr fragwürdig.
Aber dein Dad ist richtig cool. Der macht immer Stress mit Polizei jedes Mal.
Das mein ist Dad kann nice. Einfach nicht mehr. Der hasst Polizisten.
Nächste Demo bringen wir den mal her.
Oh mein Gott, ich weiß gar nicht, wie der wäre auf einer Demo. Ich hatte ein bisschen Angst.
Die Polizisten sollten Angst haben. Vom Karl-Heinze.
Ja, aber ich glaube auch, also ich glaube, das ist, was du gerade meintest, das sind dann nämlich, glaube ich, diese Bereiche, ne? also Leute, die selbst irgendwie in einem Bereich arbeiten, so. Die sich selber als AntirassistInnen und sowas auch bezeichnen würden. Ich glaube halt, ich generalisiere das jetzt mega, ne? So, aber es ist oft so ein, ja, halt so lange, wie es halt mir irgendwie passt. Und so lange, bis es halt nicht zu unangenehm wird.
Ja.
Weil, voll. Wenn ich da irgendwo stehe, ich merke das zum Beispiel auch, wenn ich live spiele, oft, weil ich bis jetzt einfach noch nicht so groß bin und die Leute so krass aktiv zu meinen Konzerten gehen, sondern
noch nicht.
oft war das bis jetzt immer so, dass ich halt irgendwo passiert bin quasi für die Leute, die da waren, so auf einem Event oder so. Und ich bin immer so Killjoy, weißt du? Also so, ich fange an mit meiner Musik und nach 1-2 Songs ist so die Stimmung völlig im Keller. Die Leute sind auf einem Event und haben eigentlich irgendwie richtig Bock, eine schöne Zeit zu haben. Jetzt kommt da jemand um die Ecke und macht halt einen sehr, ja, berührenden und irgendwie auch heftigen also, ne, irgendwie cool. Song, sag ich jetzt mal, der halt nicht Halt macht bei, ja, Rassismus ist blöd, sondern die Sachen einfach mal wirklich, ja, dass die Leute mich angucken, ich sag das und die sind so, ah, krass, okay, das ist wirklich das, was er auch fühlt, so, ne? Und ich sehe halt dann immer so in den Gesichtern, wie so nach den ersten paar Zeilen so dieses Lächeln verschwindet. Und so eine, ja, so ein Leid in die Augen kommt und so ein Gefühl von, ich glaube, es ist Mitleid erstmal. Vor allen Dingen von Weißen. Und halt, also nicht weiße Menschen, dann so im Publikum, wenn ich die sehe, die fangen an zu strahlen.
Wow.
So, und diesen Unterschied zu sehen, finde ich einfach mega interessant. Worauf ich aber hinaus wollte, ist so dieses, okay, ich bin jetzt hier und ich finde es irgendwie richtig, also ne, als Gast, ich finde es cool, mich mit diesen Themen auseinanderzusetzen. Boah, aber jetzt ist plötzlich hier ein Moment, wo es richtig unangenehm wird und dann macht es halt auch keinen Spaß mehr so. Warum sollte das auch Spaß machen?
Wo es mal keine Rave ist.
Genau. Und, keine Ahnung, Antirassismus und sich mit Rassismus auseinanderzusetzen, in welcher Sekunde sollte das irgendwie Spaß sein?
Voll. Mhm.
So.
Voll.
Muss keinen Fun machen.
Ja.
So, auch wenn Leute zu Weiterbildung gehen oder sowas.
Mhm. Ja. Aber finde ich irgendwie voll krass, dass du das dann auch mitbekommst, wie du eigentlich eine Gruppe voll empowerst und die andere mal so richtig, ja, mal denen so einen Spiegel vorzeigst.
Ja, also. Ich spreche das auch an. Also ich sag das. Ich habe das irgendwann einmal gemacht, da war ich voll so, also eigentlich bin ich so voll unsicher, so zwischen den Songs. Mhm. Und an einem Tag, weiß ich nicht, ging es mir irgendwie gut, ich kannte niemanden, wirklich niemanden. Und da war ich voll so, und zwar fast alle waren weiß, und ich war, hatte krass, so eine Trotzhaltung. Ich war so, okay, jetzt. Und jetzt habe ich denen einfach gesagt, so, ey Leute, das war nach 2002, nach dem Song. Mhm. Ich meine so, Leute, mich macht es gerade irgendwie mega sauer. Mhm. Ihr guckt mich alle an, als wäre ich so ein Opfer.
Boah.
So. Mhm. Und ich sehe mega viel Mitleid in euren Augen. Mhm. Und eigentlich solltet ihr mich angucken und halt euch denken, okay, also dass all das passiert, ne? Hanau, alle anderen, ne? Rassismus, Kolonialzeit, so viele Menschen sterben. Und trotzdem stellen sich irgendwie People of Color dahin, sind laut und machen die Fresse auf. Eigentlich ist das halt so ein Moment of so, okay, ich sollte eigentlich Ehrfurcht haben von der Person und denken, okay, die ist stark, die ist krass und nicht Mitleid. So. Und das ist so der Moment, wo ich auch so das Gefühl habe, okay, die Leute, vielleicht checken sie es einfach immer noch nicht. Ja.
Tun sie aber auch nicht. Ich generalisiere jetzt auch mal. Weil ich es kann. Ist mein Mikro. Wir haben ja auch letzte Woche in dem Kontext von der Supervision über Stärke und Rassismus gesprochen. Und woran ich direkt denken musste, ist so zum Beispiel, wie stark meine Mutter ist oder andere Menschen, die ich kenne, die jeden Tag damit umgehen. Und sie irgendwie gar nicht das Vokabular hatte, damals das so anzusprechen und damit umzugehen. Und viele andere auch und trotzdem weitergemacht haben. Ne? Also unsere Eltern, jede Menge andere Menschen, die man kennt und trifft. Und ich finde immer, wenn ich andere, vor allem jetzt mal Migras, treffe, auch in anderen Kontexten, ich bin sofort so, ich will alles hören, was sie mir zu sagen haben. Ne? Ich habe sofort so große Augen und dieses Lächeln. Ne? Selbst wenn du über was richtig Schlimmes redest, aber irgendwie, ich will diese Geschichten hören, ich will das aufnehmen können und so. Und das ist so meine erste Assoziation mit Stärke und Rassismus und dann noch Kolonialismus, aber ist jetzt mal beiseite gestellt. Und bei den anderen war gar nicht, also das war gar nicht die Assoziation, die sie damit hatten. Deswegen finde ich das voll faszinierend, dass du sagst, weil es ist halt wirklich so. Mhm. Also keiner hat sich so gedacht, ja, Stärke, Rassismus, guck mal, wie krass, diese Menschen leben einfach den ganzen Tag damit. Ne? Und kommen trotzdem zur Arbeit und machen so unsere Sachen und arbeiten, wie man das wie man das immer möchte.
Und dann ist man trotzdem in der Opferrolle am Ende. Das fand ich richtig, also das hat, musste ich auch direkt an meine Arbeit denken. So, man sagt schon was, man macht schon die Arbeit, man schreit irgendwie schon gegen alle an. Und trotzdem kriegst du dann nur dieses, oh, du Arme, trink mal noch einen Tee, beruhig dich mal. Voll. Muss jetzt auch nicht so emotional sein, so, ne? Mhm. Oder dir denkst so, krass, was ist...
Es tut mir leid.
Ah,
Voll. Also ich meine auch so, wie, also ich meine, wir oder viele Familien und so, ne, haben ja auch, also im Genozid überlebt.
Mhm,
so.
Voll.
Also inwiefern kann man da nur Mitleid, also nur dieses Mitleid projizieren und nicht denken so, da waren Kolonialstaaten, Apparate, mit Millionen finanzierte irgendwie Mörder, so sag ich mal, die irgendwie Bevölkerungsgruppen umgebracht haben. Und das gibt Leute und, ne, und die, sie haben überlebt. So.
Ja.
Wie krass ist das? Wie stark sind diese Menschen gewesen und sind sie heute noch? Ja, das war für mich auch so ein bisschen nach diesen ganzen Erfahrungen für mich der Grund, warum ich dann auch ein bisschen den Song Sommermärchen geschrieben habe, das letzte Woche kam.
Richtig gut, will ich an dieser Stelle sagen. Richtig, richtig gut,
ich hätte den auch richtig nice. Ich habe den eben auch gehört.
Dankeschön.
Das ist echt.
Danke.
Es war mal Zeit für so einen wütenden Song, ey. Das Zeit, war richtig, ja.
Haben wir eigentlich gesagt, dass wir deine Musik einspielen schon, ne?
Ja, hattet ihr
erwähnt. Können wir gleich drüber reden.
Sonst wäre jetzt der Moment. Macht man das so jetzt? Und dann machen ja. Und dann reden wir ja, danach drüber?
Gleich kommt so meine Schnittskills von Logic Pro, die kommen dann raus.
Okay. Tune in.
Nee, ja, genau. Nein.
Dann hören wir jetzt einmal rein.
Yeah. 1492, damals in der neuen Welt. Eigentlich ziemlich alt, ziemlich reich für sich selbst. Europa so, lass mal los, erlaubt es, was gefällt. Christi Bock auf Ruhm und Geld, es wird mit allen Mitteln kaltgestellt. Und es läuft wie bestellt, was sie denn so enthält. Nachdem der Papst Segen fällt, weißer Mann, er überfällt. Christi macht, was ihm entfällt, ganzer Kontinent zerfällt. Aus der neuen macht man eben mal die dritte Welt. Und Europa lernt daraus ganz gut, ja. Genozid, das kennen wir, und Weltmeister wird ein Mann, ja. Testspiel, Deutsch, Süd, West, Afrika. Heimspiel, ein Ziel, Sommermärchen, Schuhe, Abatia. Hört mal zu, das wird euch ärgern. Zwei Genozide später stehen wir hier, haben überlebt, ja. Halt den Mittelfinger in die Bleichgesichter, ob mit Kipper oder Federn, stolz auf Skype, denn wir erinnern. Siehst du meine rote Haut? Für dich am liebsten windelweich und blau. Eiskalt und grau, Melanie nicht aufgebraucht. Soft Brown Skin und aufgetaut. Wut und Hass, Wut und Hass, Wut und Hass in meinem Bauch. Siehst du meine rote Haut? Für dich am liebsten windelweich und blau. Eiskalt und grau, Melanie nicht aufgebraucht, soft brown skin und aufgetaut. Wut und Hass, Wut und Hass, Wut und Hass in meinem Bauch.
Ja, für mich war irgendwann halt so der Moment, weil ich, also ich glaube, ich hatte so einen sehr langen Trauerprozess, so, was so meine Politisierung und Rassismus anging. Und irgendwie im letzten halben, dreiviertel Jahr war irgendwann so dieser Moment, der, boah, okay, da ist irgendwie so viel Wut, das fühlt sich so gut an. Ich konnte sie so gut teilen auch mit Menschen um mich rum. Und irgendwann war der Moment, ey, ich war bei der Therapie und wir haben sehr viel über Familiengeschichte geredet. Und ja, diese Bürde für mich so, dass mir ganz viel fehlt, weil meiner Familie auf beiden Seiten diese beiden Genozide sozusagen passiert sind, also einmal in Nordamerika, Native American, und einmal hier in Deutschland, als JüdInnen. Und wir haben darüber halt geredet, so, weil für mich, ich habe so wenig, ich bin damit nicht groß geworden quasi, weil ja, man wurde das so ein bisschen genommen. Und ich bin mit so viel Wut nach Hause gegangen und habe innerhalb von so einem Abend dann diesen Track geschrieben, aus dieser Wut heraus. Boah. Und es hat sich einfach richtig, richtig gut angefühlt. Und ich bin auch mega dankbar, da so einen Kanal gefunden zu haben, mit der Mucke, so. Dass ich da einfach irgendwie, okay, ich kann da was runterschreiben. Und ich habe dann auch noch irgendwie die Möglichkeiten, die Zeit, mich damit auseinanderzusetzen, Musik zu machen, ne, so, das ist mega das Privileg auch, finde ich, für meine Betroffenheit von Rassismus. Ich bin da immer so krass dankbar irgendwie. Ja, und so ist dieser Song entstanden, aus dem, wie krass, weil ich bin aus dieser Therapie-Session raus und war so, okay, was möchte ich eigentlich, was bleibt, so. Und irgendwie war halt so der Gedanke, okay, stolz, so. Ich will nicht mich schämen dafür, dass ich wenig Bezug zu meiner indigenen Kultur habe, so, weil in den USA diese Kultur quasi verboten wurde, so. Und ich will mich auch nicht schämen, dass ich so wenig Bezug zu meiner jüdischen Kultur habe, so. Sondern ich will stolz darauf sein, was meine Familie irgendwie erlebt und überlebt hat. Und daraus kam dieser Song. Genau. Und halt, ja, einfach, dass wir am Ende sozusagen überlebt haben und hier stehen und laut sind, das ist der Beweis und das Ergebnis halt von Jahrhunderten von halt Widerstand ist und Kampf und der größte Mittelfinger an all the whites, die man machen kann. So.
Boah, krass.
Das kann ich wieder weinen.
Ja, voll.
Das erinnert mich so ein bisschen. Habt ihr manchmal auch das Gefühl, da stehen so viele Menschen irgendwie hinter euch? Ich hatte Ich hatte mal eine ähnliche Konvo in der Therapie. Gott sei Dank gibt es Therapeutin. Und ich war danach in der U-Bahn und wir haben halt ganz viel auch so über Sexismus und Rassismus geredet und ich stand so in der U-Bahn und habe irgendwie so richtig krass gemerkt, wie viele Frauen hinter mir stehen, ne, so aus meiner Familie. Und wie viel Energie und wie viel Wut und dass ich jetzt in der Position sein kann, die irgendwie nach außen zu tragen, ne, so wie du das gesagt hast. Und du hast schon dein Ventil gefunden, was ich unglaublich beeindruckend finde und wirklich bewegend. Aber ich finde das krass, wie das manchmal so, wie, bei mir visualisiert sich das so, ich fühle das irgendwie so hinter mir, dass die alle so hinter mir stehen in einer Reihe.
Ja, also da bin ich voll bei dir. Ich habe auch gerade ein bisschen Gänsehaut bekommen, weil ich das, und da finde ich das halt auch krass, weil ich denke mir auch so, auch in meiner Familie, also wir sind auch aus dem Iran und ich habe Großonkel von mir verloren, die waren 17 und 19, die wurden in der Revolution umgebracht, so. Und das zu wissen und dann zu wissen, boah, man steht hier und man steht hier irgendwie doch und man kämpft irgendwie weiter und es ist einem nicht egal, das finde ich so super stark und das müssten wir uns auch viel mehr mal so zusagen und uns selber mal so ein bisschen Props dafür geben, so was, was wir eigentlich für eine Legacy immer noch weitertragen, weil das ist echt, ja, das ist irgendwie echt krass, aber es ist,
ja, und auch, ja, dass ich finde den Gedanken mittlerweile sehr lustig, dass wir in den Ländern leben, die die Scheiße fabriziert haben.
Voll.
Und wir hier leben und die uns mittlerweile irgendwie zuhören müssen, so. Und gar nicht mal mir, sondern ne, all diesen Menschen, die hinter mir standen, das durchgemacht haben. Und das, weiß ich nicht, das finde ich manchmal einfach echt geil. So, sollen sie sich unwohl fühlen, ne? Ist ja gut. Sag ihnen das öfter auf Auftritten. Dass so, wir haben uns unwohl gefühlt, lang genug, es reicht, die können sich mal unwohl fühlen, ne? Für 5 Minuten. Und selbst wenn es nur die 5 Minuten ist. Aber ich finde es einfach geil, dass die nie damit gerechnet haben, dass wir jetzt hier sind und sich damit auseinandersetzen müssen. Und jetzt sitzen wir 3 hier mit weirden Mikros. Und du machst nice Musik drüber. Ja. Aber ja, ich finde, das ist schon gut so.
Voll. Ja, und halt auch, ich glaube, was auch voll wichtig ist, dass wir gucken, dass, ne, dass man einfach auch immer mehr sich irgendwie so verbindet. Also diese, also jetzt nicht so dieses so, hey, Unity. Also schon, aber ich meine so ein bisschen, was ich meine ist, die Kämpfe verbindet auch. Also ich finde, man merkt es jetzt gerade richtig krass, wie, ne, durch die ganze Causa Palästina, Israel, wie so ein krasser Keil zwischen Jüdinnen und Musliminnen gehauen wird, im Sinne von, keine Ahnung, ihr seid so unterschiedlich, auch in eurer Diskriminierungsform, ihr dürft euch nicht verbinden. Und es kommt halt in keinen Kopf von irgendwem, dass halt, dass wir Kämpfe teilen, dass wir Analysen teilen, dass wir sagen so, hey, nein, wir haben dasselbe Verständnis von Basic Human Rights, so. Und ja, ich glaube, das ist halt so voll der Versuch, einfach eine zu große Bewegung halt auch entstehen zu lassen. Ne? Also wenn wir alle unsere Kämpfe verbinden würden, so, und wir so einen vereinten globalen Süden quasi hätten, also dann sie sind halt weniger. So. Und ich glaube, da lassen, also ich merke das auch immer wieder, ich glaube, da lassen wir uns viel zu oft so so einen Keil zwischentreiben, dass man sich irgendwie denkt so, ja, warum geht es jetzt irgendwie um das Thema, eigentlich geht es doch jetzt gerade um das Thema oder keine Ahnung, auch Leute, die sagen so, hey, man kann den Holocaust nicht vergleichen mit anderen Völkermorden auf der Welt und so. Ich weiß voll, was die meinen und gleichzeitig why? So. Wir sind in einer Welt, die hat eine Kontinuität. So. Kolonialstaaten lernen voneinander. So. Warum sollten wir jetzt anfangen, irgendeinen anderen Befreiungskampf für weniger wichtig zu empfinden als einen anderen? So. Also das ist doch totaler Schwachsinn.
Ja, aber die Debatten halten sich ja auch einfach. Ich glaube, das ist auch so ein Machtspiel, ne? Dass man das mit den Definitionen und dass wir uns so an Wörtern aufhalten. Ne? Welches Wort dürfen wir jetzt benutzen, in welchem Kontext? Mhm. Und ja, es gibt viele Dinge, die ich auch problematisch sehe, an Begriffen, die benutzt werden in verschiedenen Kontexten. Aber wenn wir uns nur an den Begriffen aufhalten, dann kommen wir irgendwie nicht weiter und wir machen uns einfach, wir kommen nie in die inhaltliche Diskussion so. Und das zum Beispiel bei der Pressekonferenz von dem Palästina-Kongress, ich habe dann nur online, ich habe nur zugeschaut. Ich war echt so, ich habe so ein bisschen den Glauben in Journalismus wieder verloren, wo dann gar keine, und da hat sich auch irgendwann jemand aufgeregt, aber gar keine inhaltlichen Fragen gestellt werden. Ne? So stell mal beiseite jetzt, was für Gruppen da sind und sollten wir uns mit denen solidarisieren, sollten wir nicht. Das können andere Diskussionen sein, aber lass doch einfach mal drüber reden, so was das Grundproblem ist. Ja. Ne? Wo gucken wir gerade zu? Und es geht, die Debatten werden so verworren und am Ende machen wir uns, wie du gesagt hast, ne? Wir machen uns so gegenseitig auch irgendwo kaputt und kommen einfach nicht mehr zusammen, weil wir uns so in Debatten verlieren, die gar nicht Debatten sind, die wir für uns führen, sondern auch für andere. Das sind ja nicht mehr Definitionen, die ich aufgesetzt habe. Oder das sind ja auch keine, weiß ich nicht, wenn wir über Antisemitismus im deutschen Kontext reden, wir benennen ja gar nicht mehr die verschiedenen Formen so. Wir reden so von einem großen Antisemitismus und dadurch verlieren wir ja sowieso Nuancen. Aber da halten die sich so dran fest, anstatt das irgendwie aufzudröseln und dann, wer hat dann die Meinungshoheit und die Macht zu sagen, ne, wer ist jetzt, wer macht das gut, wer macht das schlecht? Wir kommen irgendwie nie irgendwo hin, jetzt habe ich mich total verlaufen. Aber weiß ich nicht, ich finde es auch richtig schwierig, dass wir uns dauernd an Begriffen aufhalten, auch wenn ich selber Begriffe unglaublich wichtig finde, ne? So Dinge zu benennen und so.
Voll, ich glaube, das ist, was du jetzt auch meintest, so, ne, mit so Journalismus und so, ich glaube, es ist halt voll dieser Moment von, okay, ihr steht für was ein. Und ich sage, ich will rede jetzt aber über was ganz anderes, worum es eigentlich gar nicht geht. Einfach nur um, da, ne, um meine Story sozusagen nach vorne zu treiben. So.
Ja.
Also, keine Ahnung, wenn die Migrantifa ein Hanau-Gedenken macht und eine Palästina-Solidarität sozusagen trotzdem befürwortet und dann Presseanfragen bekommt, ob sie quasi Hamas supporten.
Hm.
Ist einfach so, Digga, wo, also worum geht's? So,
ja,
weißt du, was willst du? So,
ja.
Ja, oder so, wir reden ja überhaupt nicht, genau wie du meintest, so, wir hören auf, darüber zu reden, wo es eigentlich geht. So, ich glaube, dafür gibt es auch einen Begriff, keine Ahnung, ich habe ihn gerade.
Es gibt immer einen
vercheckt.
Begriff. Ja, es gibt
aber,
immer einen.
Genau, also.
Ja, wir verstecken uns dahinter. Ne?
Genau.
Ich glaube, es ist halt auch einfach.
So Stellvertreterdiskussion.
Ja.
Ist so, wie wenn ich irgendwie schreie und sage so, ey, du behandelst mich scheiße. Mhm. Und dann fängst du darüber mit mir an zu diskutieren, warum ich schreie.
Ja,
voll.
So, okay, wir reden plötzlich nicht mehr darüber, wie du mich behandelst. So.
Ja.
Ja, und das passiert, glaube ich, ganz viel.
Ist ja auch ein bisschen so, die Ursache auch nicht ernst nehmen, ne? Also auch das Beispiel, was du jetzt meintest mit der Pressekonferenz dann zu fragen, ach ja, aber was ist denn der Begriff und der Begriff? Das zeigt ja, dass die ganze Debatte gar nicht ernst genommen wird von Anfang an und auch nicht diesen Respekt vielleicht bekommen, die der bekommen sollte. Und was mir auch eingefallen ist, ich glaube, es ist auch einfacher, das ist jetzt meine sehr subjektive Meinung, vielleicht auch zu spalten als zu vereinen, vor allem für so die Mehrheitsgesellschaft und vor allem für so bestimmte große Medien, also vor allem auch für Stories und für Headlines. Ich glaube,
der Kapitalismus.
Ah, siehst du, jetzt hast du wieder
das war
meine
das
Gedanken
Wort,
gut angeguckt. Ja, voll.
Ja, weil es ja in der, also,
das hast woran, meine, ja,
nein,
du hast meine Gedanken verstanden.
Nein, woran ich denken musste, ist einfach, ja, so, welche Headline verkauft sich besser? So, wer,
ja.
Worauf wird eher geklickt? So.
Ja.
Ja, und ich glaube, also man, keine Ahnung, also die Polizei hat wochenlang irgendwie, also wochenlang war das Thema, hey, man, wir müssen den, also ne, wir wollen den verbieten, der soll verboten werden und dies und das. Du kannst auch als Polizei mit, du marschierst da mit 2500 zugekoksten, ich weiß nicht, darf man koksen sagen?
Ja, ja, okay, du hast das jetzt gesagt.
Zweimal sogar, sorry.
Habe ich auch letztens gesagt.
Er hat gehustet.
Zwei. Polizisten reitest du da an? Du brauchst auch deine Bilder so, ne? Du
voll.
Natürlich probierst du alles, damit das eskaliert, weil damit du schwarzhaarige Menschen mit Kefirs irgendwie verhaften kannst, weil wenn du dieses Bild nicht gibst, dann da gehen so viel Steuergelder drauf, so, ne? Du brauchst die Bilder, um es auch zu rechtfertigen. So.
Aber wie lustig waren diese, ich fand diese Videos so lustig, wo die Polizei halt versucht hat, in den Technikraum einzudringen und mit krasser Gewalt, und du hörst hinten das Mädel von dem Kongress rufen, hallo, wir haben einen Schlüssel, wir können Ihnen den vorreichen, der Besitzer möchte nicht, dass Sie die Tür eintreten, so. Und haben versucht zu kooperieren, und vorne stehen die Dudes so richtig aufgeblasen, so, nein, treten Sie weg, gehen Sie weg. Und sie ist von hinten so, ich habe einen Schlüssel, bitte nehmen Sie den Schlüssel. Und du bist so, was geht bei euch da vorne?
Ja.
Bei 250, egal jetzt, wer da steht, es ist nicht gerechtfertigt, bei 250 Menschen 2500 PolizistInnen zu schicken und mit solcher Gewalt vorzugehen. So, selbst wenn es um antisemitische Äußerungen geht, selbst wenn die gemacht werden, wo waren die Polizisten bei den Corona-Demos? So, wie viele Corona-Demo-Menschen haben da ihre Bänder getragen am Arm und Holocaust-Relativierung vollbracht? Und da wurde keiner festgenommen. So, wo sind die jetzt? Das verstehe ich einfach nicht, ne? Wir haben so zwei, gut, ich verstehe es, ich verstehe so den systematischen Ansatz, I get it. Aber das führt man sich irgendwie nicht vor Augen. Und das meine ich mit, es gibt keine inhaltliche Auseinandersetzung, sondern nur eine Auseinandersetzung damit, wurde jetzt die Hamas condemned, ja, nein, das war ja auch so Hauptthema bei der Pressekonferenz. Durfte der Springer Verlag dran teilnehmen? Nein, das ist richtig schlimm. Hat euch eure Mutter nie gesagt, man lässt Menschen, die einem nichts Gutes wollen, nicht ins Haus rein? So, das dachte ich mir da. Und das hat auch mit Pressefreiheit nichts zu tun. Der Springer wird sowieso darüber reporten und schreiben, und haben sie ja auch schon Wochen vorher so. Und dann wurden sie ja eh reingelassen von der Polizei, aber ist ja auch egal.
Ja, ich frage mich, ob das so, also ich check voll, was du meinst, so von wegen so, ey, wo war die Polizei auf Corona-Leugner-Demos und so, ne? Und das denke ich mir natürlich auch, so von wegen so, ey, keine Ahnung, ihr beschützt die Falschen, so. Mhm. Und gleichzeitig denke ich mir aber, als ob die Polizei in irgendeiner Art und Weise sozusagen uns irgendwie beschützen könnte. Also ich glaube, dieses System Polizei und auch warum es die Polizei gibt und wie das alles funktioniert.
Sowieso.
Ja.
Koloniale Geschichte.
Ja.
Also ich fand es auch so, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, auf der Hanau-Demo, es gab so einen Chant, so einen Ruf, den gibt's. Mhm. Wo wart ihr in Hanau? Wo wart ihr in Hanau?
Ja.
Und da hatte eine Person, die gerade eine Rede gehalten hat oder so, gesagt, so, ey, wir implizieren so ein bisschen, dass wenn die Polizei vor Ort gewesen wäre, dass sie uns beschützt hätte. Voll. Aber wir sind in diesem Place sozusagen erst durch die, so, ne? In the first place sind wir nicht sicher aufgrund der Polizei.
Mhm.
Und was ich halt so krass finde in Bezug auf dieses letzte halbe Jahr, so Polizeirepressionen, aber jetzt zum Beispiel auch zum Wochenende, dass man so keine, also gar nichts von so antideutscher oder auch zionistischer Linken, dass man so gar nichts hört im Sinne von so, ey, okay, ich stimme mit denen nicht überein, so, ne? Aber ich heiße es nicht gut, dass sie von der Polizei so auf die Fresse kriegen.
Ja.
Und also quasi, um nochmal zusammenzufassen, so die fehlende Solidarität gegen Polizeirepression und gegen staatliche Willkür und Gewalt von Leuten, die nicht dieselbe Analyse wie ich teilen, aber wo man sich eigentlich ja immer so in der Linken und ja auch in der weißen Antifa, sag ich mal, sich irgendwie einig ist, dass man irgendwie ACAB und so, wenn ich Krug sagen kann, kann ich auch All Cops Are Bastards sagen, aber also so ein bisschen so, ich trage irgendwie ein ACAB-T-Shirt, aber wenn irgendwie die palästinensischen Leute auf der Straße von den Bullen auf die Fresse kriegen, dann sage ich nichts. So.
Ja.
Und ich finde diese fehlende Solidarität gegen Polizeigewalt und sowas, finde ich erschreckend. So. Mhm. Also, dass sie nicht mit uns einer Meinung sind und dass sie nicht unsere Haltung teilen und sagen so, ey, nee, ich stimme dir nicht zu und wir haben ganz andere politische Kämpfe irgendwie. Mhm. Okay, I get it so, bis zu einem gewissen Punkt, verstehe ich. Mhm. Aber dass so die eigene Haltung plötzlich so vergessen wird und dann denke ich mir wieder so, hey, was ist das wirklich links?
Ja.
Quasi so. Oder so, ey, warum vergesst ihr plötzlich das Minimum, auf was wir uns quasi einigen könnten, dass Polizeirepression halt gar nicht gehen und Polizeigewalt.
Ja.
Und plötzlich ist es so still.
Ah, genau das dachte ich mir, weil da muss ich jetzt dran denken, als ich dieses Lied von der Antilopen-Gang gehört habe.
Ja.
Dieses 7. Oktober in Europa oder so. Und die sind ja in dieser anti-deutschen Dingens. Ich bin da sehr neu in der Diskussion. Also korrigiert mich, wenn ich irgendwas Falsches sage. Aber ich dachte mir auch so, Alter, ihr hört euch an wie so irgendwelche Rechte, ne? Aber ihr seid links. Aber das ist ja total, was die für eine Meinungshoheit hatten auch in diesem Lied. Und wie spalterisch das auch ist. Und wie die sich ja auch irgendwo ins eigene Bein schießen, indem die antirassistische und Antira-Menschen auch dissen. Und sagen so, ja, alle Antiras sind jetzt irgendwie antisemitisch oder so, irgendeine Scheiße, dass die sagen. Wo ich mir denke, krass, ihr spielt doch genau in die Hände von diesen Konservativen und den Rechten und merkt das nicht und nennt euch immer noch links. Das ist krass. Also irgendwo seid ihr ganz falsch abgebogen.
Ja, ich glaube aber auch, dass
ja, ist echt.
Viele vergessen, dass es ja mit einer bestimmten Gruppe nicht aufhört. Ne? Wenn wir jetzt nicht sagen, wir sind gegen Repression und Unterdrückung, irgendwann sind die auch dran. So.
Ja, das stimmt.
Also die sind ja auch schon dran. Voll. Ich glaube, das ist ja das Krasse. Mhm. Also, keine Ahnung, vor einem Jahr ist dieselbe Person, die vor einem Jahr auf dem 1. Mai von der Polizei auf die Fresse bekommen hat, die dieses Jahr die Fresse hält, wenn wir zur Hanau auf die Fresse kriegen.
Voll.
Und da bin ich so, du kriegst es doch selber ab. Wie kann das sein?
Mhm. Ja, aber ich glaube halt nicht systematisch. Ne? Du hast das so der... Wenn ich an den 1. Mai denke, ist so für viele Personen so der eine Tag, wo sie es rauslassen und so richtig, ne, so das
meine
einfach
Mama
machen.
Hat
angerufen. Oh, cute. Und für andere Menschen ist es aber tagtäglich so. Und ich glaube, für viele von denen einfach nicht. Und das vergessen sie schnell. Und das kann man auch schnell vergessen, wenn man das halt nicht tagtäglich merkt. Ne? Und ich glaube schon, dass es ein Vergessen ist von. Hey, ja, das fängt mit denen an oder mit uns an, aber wenn ihr bei uns nichts sagt, dann sind sie irgendwann bei euch. Mhm. Und dann, ich meine, wie gerade sowieso so gegen linke Bewegungen gegangen wird, ich finde es sowieso krass, wie sich gerade, und keiner sagt was, ne? Und es wird so, das ist wie der Artikel, den ich dir geschickt habe, zu jetzt wird Antifa in Extremismusprävention somit aufgenommen und definiert. Ich fand das total faszinierend, das zu lesen, einfach in der Sprache, die ich so erlernt habe, in dem Kontext. Und die vergessen einfach, dass sich das Rad wird sich weiterdrehen und irgendwann bei ihnen ankommen, so auch systematisch.
Ja.
Aber ich glaube, da fehlt dann halt wirklich diese tagtägliche Konfrontation damit.
Voll.
Aber die sollte es einfach nicht geben. Und da hast du vollkommen recht und sie sollten sich jetzt äußern.
Ja.
Aber ich glaube auch, woran ich eben denken musste, ist auch einfach, ich habe, vor allem wenn es so um Palästina geht und so, du hast einfach so eine Angst, was falsch zu machen und was Falsches zu sagen. Ne? Es gibt so eine, die habe ich zumindest, so eine Grundangst, wo ich dann wirklich gegen mich innerlich ankämpfen muss und sagen muss, nee, du musst aber jetzt trotzdem was sagen. Egal, ob es jetzt falsch ist oder nicht, am Ende des Tages müssen wir diese Gespräche einfach haben und wir müssen auch Fehler machen können und wir müssen auch nicht alle alles wissen, aber diese Angst ist halt immer noch da, aber ich weiß auch, wo die Angst herkommt, weil es ja von außen so, naja, mittlerweile kriminalisiert wird, über irgendwas zu reden, ne, zu dem Thema.
Ja.
Ja.
Und es hat sich ja irgendwie schon gebessert, auch ein bisschen, finde ich.
Ja,
also,
finde ich auch.
Keine Ahnung, im November dass Leute ihre Jobs verloren haben, weil sie auf Instagram einen Post geliked haben, der irgendwie zum Waffenstillstand aufruft. So.
Mhm.
Also, wo leben wir?
Ja.
Ja.
So.
Ja, oder dass Solingen wieder passiert ist, ne? Vor 2 Wochen.
Voll.
Und das wieder in Solingen.
Das war für mich auch, ey.
Das ist echt.
Boah.
Ja.
Also ich wache eh jeden Morgen auf und bin immer, mein Herz macht ganz, so eine ganz Millisekunde Pause, bevor mich meinen Flugmodus reinhole, ausmache. Weil man einfach so ein bisschen Schiss hat, so.
Mhm.
Aber dieser Tag, als jetzt Solingen das zweite, also jetzt zum zweiten Mal so, mich hat das so krass deprimiert. Und ich hatte seit langem nicht mehr so ein Gefühl von, boah, die ganze Arbeit, ne, die wir machen, auf die Straße gehen, Leute bilden, umsonst, so. Und dann passiert es einfach nochmal, so 30 Jahre später. Keiner redet drüber.
Es war so untergegangen.
Und erste Pressemitteilung so, ja, also, dass das irgendwie mit Rassismus zu tun hat, kann man jetzt erstmal nicht von ausgehen. Ne? Alter, nach 30 Jahren.
Habibi.
So, nach 30 fucking Jahren. Es sind 30 Jahre, oder? Der Solingen war jetzt 30 Jahre letztes Jahr.
Ja.
Das war für mich so deprimierend. Ich habe echt so einen kurzen Downer gehabt, so von wegen so, okay, es bringt ja gar nichts. So. Natürlich bringt es was. So. Nach ein paar Stunden war ich auch, ist meine Trauer und mein Traurigsein krass in Wut umgeschwungen und in Rage. Und ich war so, okay, umso mehr. So.
Ja, voll.
Umso mehr. Aber das war krass.
Voll.
Und das wird auch krass sein.
Ja.
Morgen, übermorgen, nächste Woche. Also, irgendwann gibt es keinen Tag mehr im Jahr, der kein Gedenktag mehr ist. So, frage ich mich. Denke ich mir. Gibt es wahrscheinlich jetzt schon so.
Krass.
Ja, und trotzdem halt müssen wir irgendwie weitermachen, denke ich. Weil so richtig, also man kann sich ja nicht darauf verlassen, dass das wird halt nicht passieren, dass irgendjemand anders macht.
Nee.
Deswegen müssen wir halt als Betroffene, als Communities diese Arbeit halt weiterführen.
Ich finde das auch gut, dass du jedes Mal sagst, so, ja, das hat sich in Wut gewandelt und diese Wut auch zu nutzen, weil ich glaube, das ist was, das vielen ist es noch so gar nicht krass bewusst, habe ich das Gefühl, in meiner Community oder in meiner kleinen Bubble, so wie positiv Wut auch sein kann und wie gut man Wut auch einfach nutzen kann, um Veränderung herbeizubringen. Und das müssten wir viel öfters irgendwie sagen und auch thematisieren. Und nicht dieses, schluck mal deine Emotionen runter, bewahr mal den Frieden, so sieh zu, dass alles, ne, dass du irgendwie jetzt nicht noch weiter ausrastest.
Ja.
So.
Nee, es reicht, wir rasten alle aus.
Ja, Wut.
Wir sind auch schon bei einer Stunde, by the way.
Oh, echt?
Echt?
Ja, krass.
Okay.
Ah, sehr schön.
Ja, gut, hören wir dann wieder beim Thema Wut auf. Ich glaube schon.
Stimmt, letzte Woche hatte ich dir auch Wut.
Ja, aber es ist wichtig.
Ja, es ist.
Und das Einzige, woran ich noch denken musste, ist, und das habe ich letzte Woche irgendwie nicht so gut formuliert bekommen, es gibt so viele Menschen, die haben diesen Kampf schon gekämpft für uns und ganz viel freigeräumt. Und wir müssen einfach die Wut nutzen, so um das zu verteidigen, ne? Und das, was sich viele erarbeitet haben, dass wir so, we have to protect it, mäßig. Ja. Und einfach weitermachen.
Die Tradition weiterführen.
Ja.
Voll.
Ja, mit den ganzen vielen Menschen hinter uns.
Voll. Für die Menschen, die noch kommen.
Okay.
So. Okay, Schluss. Wow, richtig so.
Full circle.
Perfektes.
Ja.
Okay.
Schlusswort.
Ja.
Ja, danke.
Ja, danke.
Vielen Dank, dass du da warst.
Wirklich?
Das ist ja echt. Komm gern nochmal zurück.
Ja, bitte. Wir haben ja jetzt schon eine Stunde gequatscht.
Mach ich gerne.
Okay, cool.
Schön.
Hören wir auf?
Ja.
Okay.
Ciao.
Ciao. Ciao.
Paar Jahrhunderte und zwei Genozide später immer noch nicht sicher, sogenannte Volksvertreter in den Sitzen sitzt der Hass. Nike ist mehr, mal mehr direkter, während Blinkes in den Knast und rechte Höhenmeter, Geschwister haben's satt, kriegen Schläge hinter Gittern auf den Straßen, ist es glatt, Bullen wegen oder Richter, uns kriegt ihr niemals blass, fickt den Rechtsstaat für die Täter, ihr sagt Deutschland schafft's, ich hab, dann bin ich gerne Volksverräter, was Kolumbus und Hitler damals nicht geschafft. Holt Staatsfreund und Helfer heute einfach nach. Und falls das nicht klappt, dass ihr uns platt macht, versucht das morgen irgend so ein Nazi-Wichser umstraft. Aber tja, hört mal zu, das wird euch ärgern. Zwei Genozide später stehen wir hier, haben überlebt, ja. Halt den Mittelfinger in die Bleichgesichter, ob mit Kipper oder Federn, stolz das Skype, denn wir erinnern. Siehst du meine rote Haut? Für dich am liebsten windelweich und blau. Eiskalt und grau, Melanin nicht aufgebraucht. Soft from Skin und aufgetaut. Wut und Hass, Wut und Hass, Wut und Hass in meinem Bauch. Siehst du meine rote Haut? Für dich am liebsten windelweich und blau. Eiskalt und grau, Melanin nicht aufgebraucht. Soft from Skin und aufgetaut. Wut und Hass, Wut und Hass, Wut und Hass in meinem Bauch.